outside is free.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Outside is Free. Ich bin Daniel Lenz, Journalist aus Köln, und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Bevor wir starten, der Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine neue Webseite, outsideisfree.de. Das ist die neue erste Adresse zum Podcast. Da findet ihr alle Folgen, auch alle Shownotes, und könnt euch informieren, was wir in den letzten anderthalb Jahren mit dem Podcast so gemacht haben. Heute stellen wir euch Richard Löwenherz vor. Der Richard ist begeisterter Abenteuerreisender mit einer Vorliebe für die wilden und abgelegenen Regionen. Zum Beispiel Island, Kirgisistan oder eben die Mongolei. Und mit einem gewöhnlichen Stahlrad hat er in zwei Jahrzehnten über 100.000 Kilometer zurückgelegt. Sein Reisemotto dabei lautet stets: Die spannendsten Wege beginnen dort, wo alle Straßen enden. Seit einigen Jahren zieht es ihn dabei verstärkt in die Wildnisgebiete Nordsibiriens und des Polarkreises. Und darum geht's heute im Gespräch. Mit dem Fatbike und einem Schlauchboot im Gepäck hat er nämlich einen der am schwersten zugänglichen Landstriche Sibiriens bereist. Herzlich willkommen, Richard Löwenherz.
Grüß dich, Daniel. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir unterhalten uns heute über eine sehr spezielle Form des Reisens, hauptsächlich über das Thema Bike Rafting. Bevor wir dazu kommen, du stammst nicht von einem englischen König ab, das ist kein Künstlername, sondern du heißt wirklich Richard Löwenherz, kommst aus der Niederlausitz in Brandenburg, 1980 in Klettwitz geboren, wenn ich es richtig gelesen habe. Wie bist du denn zum Abenteurer geworden?
Ja, also der Name ist tatsächlich echt der richtige Name. Ich werde auch immer wieder darauf angesprochen. Es lässt sich keine Verbindung zu dem englischen König nachvollziehen. Da gehen also die Ahnenforschung geht nicht so weit zurück, um das irgendwie herauszufinden oder bestätigen zu können, wenn überhaupt eine Verbindung besteht. Aber man sagt mir immer wieder nach, dass ich mit diesem Namen ja nur solche Abenteuer machen kann. Also, dass das mir quasi damit in die Schuhe gelegt wurde.
Genau, aber stammst eben aus einem ganz anderen Landstrich, eben aus der Niederlausitz in Brandenburg, 1980 geboren, eben schon kurz gesagt. Ja, wie bist du denn zum Abenteurer geworden oder wie bist du zu den langen Radtouren gekommen? Wie fing das an bei dir?
Tatsächlich so Schritt für Schritt. Ich hatte früher nicht irgendwelche Träume oder auch Vorbilder, die mich jetzt in diese Richtung bewegt hätten. Das passierte einfach von selbst, indem ich einfach die Lust hatte mit dem Fahrrad, was für mich Fortbewegungsmittel Nummer eins war, schon von Beginn an, also in der Jugend, seitdem ich eins besessen habe, bin ich damit eben gerne rausgefahren und habe diese Unabhängigkeit, diese Freiheit auch immer geliebt, meinen Horizont auf eigene Faust zu erweitern. Und diese Grenze, dieser Horizont, der hat sich natürlich dann immer weiter nach außen verschoben. Es waren am Anfang halt so Touren innerhalb der Lausitz, dann irgendwann mal bis nach Berlin und zurück, dann irgendwann bis zur Ostsee. Innerhalb der des Zeitfensters von 24 Stunden haben wir dann auch mal fast 400 Kilometer geschafft zu fahren. Aber wenn man weiter weg wollte, dann wurde klar, da muss man doch irgendwie Sack und Pack schnüren und irgendwie für mehrere Tage unterwegs sein. Und dann fing halt so in der Abi-Zeit ging es los, die Mehrtagestouren, mehrwöchigen Touren an, nach Skandinavien zunächst, mit Freunden auch. Und da habe ich dann das erste Mal auch so richtig Blut geleckt, dieses Unterwegssein, so frei mit seinem Hab und Gut, mit allem, was man braucht, auf dem Fahrrad und auch überall anhalten zu können, wo man möchte, und sein Lager zu schlagen. Das war irgendwie ein sehr, sehr prägendes Erlebnis, was mich dann all die Jahre, Jahr für Jahr, immer wieder hinausziehen lassen hat. Zunächst durch Skandinavien, dann irgendwann richtete sich aber der Fokus auch nach Osten, auf Osteuropa, auf Russland, auf Zentralasien, dass ich dann auch dort vorwiegend dann unterwegs war.
Mhm. Was ich spannend finde, wir hatten hier im Podcast ja schon so einige Abenteurer, die auch ihre Reisen dokumentieren auf ihren Webseiten, aber ich kenne keinen, der das so akribisch macht wie bei dir. Es gibt auf deiner Webseite eine Chronik, da ist wirklich seit, ich weiß nicht, wann das anfängt, 1993 oder so, die ersten Radtouren, da ist alles drauf, minutiös dokumentiert. Warum hast du das damals schon so angefangen?
Weiß nicht, irgendwie war dieser Dokumentationsdrang, der war irgendwie schon immer da, liegt aber auch so ein bisschen vielleicht mit meinem Hobby, der Meteorologie, was auch später mein Berufsweg wurde. Also ich habe Meteorologie studiert, also eigentlich Geografie mit Schwerpunkt Meteorologie zum Abschluss gebracht und als Meteorologe auch gearbeitet. Und da fing ich auch schon früh an, also auch in der Schulzeit an, mit Wetterbeobachtungen. Und da hat man dann eben auch mal über Jahre hinweg mal so tagtäglich das Wetter aufgezeichnet, um das auch mal zu verstehen und auch am Ende mal so einen Rückblick machen zu können. Und da war es immer wichtig, minutiös Dinge aufzuschreiben. Und ich glaube, das steckt dann so drin. Das hat mich dann auch während der Dokumentation der Radreisen, dann, die ich dann unterwegs auch gemacht habe, irgendwie begleitet und auch das Aufarbeiten. Das hängt, glaube ich, damit sehr eng zusammen, dass ich das so akribisch mache und auch irgendwie Gefallen daran finde, einen Überblick in der Form am Ende zu haben.
Der Überblick ist natürlich sehr faszinierend, weil bei dir einiges an Reisen auch jetzt schon zusammengekommen ist. Aber da kommen wir gleich dann nochmal zu. Du hast eben schon gesagt, Geologie studiert. Wie hast du denn, also schon während der Studentenzeit hast du ja auch schon lange Reisen unternommen in den Semesterferien. Wie ist es dir denn während des Studiums und dann auch später, als du dann in deinem Beruf gearbeitet hast oder jetzt immer noch arbeitest, wie gelingt es dir, beides zu verbinden, Beruf und deine Passion des Reisens?
Ja, also die Passion des Reisens ist tatsächlich sowas wie der Wegbereiter, der sich in der Studienzeit irgendwie ergeben hat. Dadurch, dass in der Studienzeit auch mal viel Freiraum war, also die Semesterferien von 2, zum Teil 3 Monaten Länge, die habe ich immer sehr gerne auch mal voll ausgenutzt, zumindest die Sommersemesterferien, dass ich dann auch mal bis zu 3 Monate irgendwo herumgereist bin mit dem Fahrrad dann eben meistens. Und dieser Rhythmus halt zwischendurch mal irgendwo sich reinhängen und für Studium arbeiten und dann mal wieder so eine Auszeit zu haben, um mal so richtig auszubrechen und für sich unterwegs zu sein, dieses Zusammenspiel, das wollte ich halt gerne beibehalten. Und mir war klar, dass ich nach dem Studium dann auch nur einen Teilzeitjob annehmen möchte, der mir dann weiterhin diese Freiheit gibt, diese Reisen, die ich im Studium gewohnt war zu machen, dann auch weiter fortführen zu können. Und das war auch ein Zufall, dass es dann genau einen nahtlosen Übergang in den Wetterdienst gab, weil dort wurde eine Teilzeitstelle auch ausgeschrieben, also eine 50%-Stelle, wo man im Winter dann mehr arbeitet und im Sommer dann mehr frei hat, sodass ich auch weiterhin, zumindest im Sommer, für bis zu 2 Monate dann auch mal wegfahren konnte, was sonst bei normalen Jobs nicht möglich wäre. Aber irgendwann bin ich da auch ausgestiegen, weil, ja, aus verschiedenen Gründen, weil mir das auch zu viel Büroarbeit war, zu viel am Laptop, am Rechner sitzen, am Bildschirm, bin dann mal für ein Jahr raus, habe auch dort in diesem Jahr 2 größere Touren gemacht und bin seitdem nur noch auf selbstständiger Ebene unterwegs mit Vorträgen, Reportagen, die hin und wieder mal irgendwo abgedruckt wurden, wenn ich mal für eine Zeitschrift geschrieben habe, und Saisonaljobs. Ich habe dann eine Weile in der Schweiz gearbeitet bei einem Eventmanager, der auch Vorträge veranstaltet, auf denen ich selbst aufgetreten bin. Das hat gut miteinander harmoniert, also da habe ich auch für mich selbst viel mitgenommen. Und ja, Corona ist dann nochmal so ein Einschnitt gewesen. Da ist alles, was mit Event zu tun hatte, dann weggebrochen. Und ich habe quasi diesen Umstand dann auch zu einer Tugend gemacht und mein erstes Buch geschrieben, weil ich dann unglaublich viel Zeit hatte, weil ja nichts anderes möglich war. Und das hat mir jetzt quasi auch nochmal ein Standbein verschafft, dass ich durch Buchverkauf plus Vorträge jetzt auf der Ebene als Solo-Selbstständiger mich über Wasser halten kann.
Hallo liebe Outside is Free Fans, Florian hier vom Red Bulletin Magazin. Es gibt einen Podcast, den ich euch gerne ans Herz legen möchte. Mein erstes Mal heißt er. Und alle 2 Wochen erzählen mir da arge Leute aus Bereichen wie Extremsport, Kultur und Abenteuer über ihre Anfänge. Es sind Geschichten über kleine Siege auf dem Weg zum großen Erfolg und Anekdoten über Hindernisse am Wegesrand. Der Extremradfahrer Christoph Strasser musste zum Beispiel bei einem Rennen gegen schlafentzugsbedingte Halluzinationen ankämpfen. Aber hört selbst.
Da waren dann diese weißen Begrenzungslinien und in der Mitte der Mittelstreifen und hier mit einbüdert, so jemand kilometerlang Klopapier abgerollt und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich das Klopapier aufrollen muss.
Super Story, oder? Wenn ihr mehr von Christoph oder unseren anderen Interviewpartnern wie Fabio Wiebmer, Sebastian Kienle oder Anja Blacher hören wollt, dann hört rein bei Mein erstes Mal von The Red Bulletin. Überall, wo es Podcasts gibt.
Das ist ja immer interessant in diesen Bereichen, sei es jetzt, wenn man viel reist. Wir hatten auch mal das Ehepaar Katzer, die kennst du vielleicht auch, die seit 20, 30 Jahren auf Weltreise sind mit ihren E-Bikes, also nicht ganz so lange mit E-Bikes, aber überhaupt auf Weltreise sind. Diverse andere Gäste bei uns im Podcast, die irgendwann dann angefangen haben, quasi ihren Beruf um die Passion zu legen, ne? Also da geht es dann eigentlich in dem Beruf nur noch darum, die Passion, das Hobby zu finanzieren. Das ist bei dir dann auch so der Fall, ne?
Genau so ist es, ja. Zieht sich wie so ein roter Faden halt durch.
Und das Geschäftsmodell bei Abenteurern wie dir ist tatsächlich, man erlebt irgendwas, man hat ein Abenteuer und ist angehalten, schon währenddessen das Abenteuer möglichst gut zu dokumentieren, aber insbesondere dann nachher mit Vorträgen und mit Büchern. Das ist das Geschäftsmodell, ne?
Im Grunde ja, wobei ich das nie als Geschäftsmodell verstanden habe. Ich habe die Reisen immer in erster Linie für mich gemacht, bin also wirklich immer mit der Motivation rausgegangen, etwas zu machen, was mich ganz persönlich interessiert hat. Und wenn dann eine interessante Geschichte daraus entstanden ist, dann habe ich, sag ich mal, ein Geschäftsmodell daraus gemacht und mir gesagt, okay, hier lässt sich was verwerten. Ich habe gute Bilder, eine gute Story, ich mache daraus einen Vortrag. Und später hat sich sogar ergeben, dass ich jetzt sogar noch ein zweites Buch geschrieben habe über bestimmte Abenteuer, die es eben hergeben, da wirklich in die Tiefe zu gehen.
Und doch musst du ja irgendwann dann versuchen, quasi die Reise, die du gemacht hast, auf den Punkt zu bringen oder einen Claim zu entwerfen oder so, mit dem du dann auch auf Vortragstour gehst.
Ja, im Grunde ist es eigentlich die Geschichte selbst, die sich dort erzählt. Also ich habe da jetzt nicht irgendwie mir noch was ausgedacht, was die Sache jetzt irgendwie hervorhebt oder wo man den Fokus drauf lenkt. Das ergibt sich von alleine eigentlich immer aus der Geschichte heraus, weil ich habe nämlich so ein paar bestimmte Punkte, die sich sowieso immer wieder zeigen und wiederholen, dass ich eben zum Beispiel mit einfacher Ausrüstung unterwegs bin. Das wird dann auch immer wieder demonstriert und gezeigt, dass es eben auch möglich ist, ohne Hightech-Equipment und auch ohne Sponsoren eben auch ein paar verrückte Abenteuer zu machen. Und ich glaube, das ist so auch der Hauptfokus und auch so die Hauptbotschaft, die ich dann immer mit meinen Vorträgen rüberbringe und auch rüberbringen möchte.
Wie kommst du denn auf neue Ideen zu Abenteuern?
Oh, die wachsen tatsächlich über Jahre hinweg. Meistens ist es so, dass ich irgendwie mal schon was aufgeschnappt habe von bestimmten geografischen Regionen, die abgelegen interessant erscheinen. Und dann ist es meistens noch der Blick auf einen Atlas oder in die Karten, wenn ich mir so ein Bild davon mache, wie die Infrastruktur dort ist, dass ich dann irgendwie immer mehr Lust gewinne, dahin zu fahren. Meistens sogar dann, wenn ich sehr wenig darüber in Erfahrung bringen kann. Also wenn es schwierig ist, Informationen über eine Region zu gewinnen, dann reizt es mich umso mehr, dahin zu fahren. So eine Art Entdeckertum lenkt mich dann auch irgendwie, dass ich da selbst Entdeckungen machen kann, die man so eben im Internet, zum Beispiel Informationen, die man im Internet nicht finden kann, dass man die nur eben vor Ort finden kann. Das reizt mich.
Bleiben wir beim Thema Karten. Auch da ist es ja so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass du nicht auf irgendwelche fancy digitalen Karten zurückgreifen kannst, die bei Komoot und Co. oder Outdoor Active zur Verfügung stehen, sondern du besorgst dir dann teilweise in Russland, wo auch immer, älteres Kartenmaterial, um dann die Reise vorzubereiten, ne?
Also tatsächlich ist es so, dass in vielen Gebieten, die schwer zugänglich sind oder über die man kaum Informationen erhält, dann auch natürlich keine Karten existieren. Und da ist also für Sibirien und auch für andere Teile in der Welt, ist tatsächlich das sowjetische Kartenmaterial, was irgendwie in den 80er, 70er Jahren erstellt wurde, zur Sowjetzeit, das Beste, was es bisher gibt. Also es ist nichts Besseres bisher dazugekommen und man greift auch deshalb immer wieder auf solches Kartenmaterial zurück. Zumindest in den Naturräumen hat sich ja über die Jahrzehnte nicht viel verändert oder gar nichts verändert, sodass die Karten immer noch sehr genau sind, um sich damit dort zu orientieren. Also ich finde die fantastisch, diese Karten, und ich habe die mir auch flächendeckend aus dem Internet gezogen. Die sind frei verfügbar für jeden. Wenn man den entsprechenden Link kennt, kann man die alle runterladen, und habe mir da immer einen eigenen Atlas zusammengeschnitten, der passend auf meine Route gemacht ist, und bin dann damit gereist. Und auch das nur mit Karte. Also ich habe mich nur über die Karten navigiert und kein GPS verwendet, weil ich gemerkt habe, dass mir das auch Spaß macht, Navigation per Karte, und ich bisher auch nicht auf ein GPS angewiesen war, habe ich bisher auf dieses Tool verzichtet.
Also wenn man sieht, wie akribisch du deine Reisen dokumentierst, gehe ich mal davon aus, dass du auch die Vorbereitung auf die Reisen sehr akribisch betreibst, oder?
Ja, sehr. Also natürlich, man lernt ja immer wieder dazu, und wenn man dann immer noch einen Schritt weitergehen möchte, nach neuen Herausforderungen sucht, zum Beispiel in einer Wildnisregion, dann doch noch größere Distanzen überwinden möchte, dann muss man das alles schon sehr genau einschätzen können. Also da spielen dann natürlich Erfahrungswerte eine Rolle, dass man weiß, mit wie viel Proviant man wie lange zurechtkommt, welche Anstrengungen einen dort erwarten, ob man die meistern kann über längere Zeit. Da ist viel Selbsteinschätzung dabei, also auch Erfahrung, dass man sowas machen kann. Und ich habe natürlich sowas auch immer sehr genau dokumentiert, dass ich diese Erfahrungswerte dann auch immer wieder verwenden kann und mich darauf stützen kann, um neue Planung zu machen, um dann eben auch einen Schritt weiter gehen zu können.
Ist der Grund auch, dass du ungern überrascht wirst?
Also Überraschung, ich bin immer offen für Überraschungen, aber es sollen natürlich keine schlechten Überraschungen sein. Also die versuche ich natürlich möglichst zu vermeiden. Daher auch diese akribische Vorbereitung, um dann auch auf Nummer sicher zu gehen für alle Eventualitäten, die auftreten können, die Probleme bereiten könnten, dass ich da immer so einen Plan B oder zumindest eine Idee im Kopf habe, wie man damit umgeht. Also dass ich mich auch gedanklich mit verschiedensten Situationen auseinandersetze, ist mir demnach auch sehr wichtig.
Weshalb ich frage, eben noch so ein YouTube-Video von dir gesehen, hast dich darauf vorbereitet, wie das eigentlich wäre, wenn man mal auf so einem gefrorenen See einbricht. Ne? Ich glaube, auch schon etwas älter das Video, aber bist du mit einem Kumpel zu einem See in der Nähe von Berlin gefahren, der so halb zugefroren war oder eben mit dünnem Eis nur versehen war und hast dich dann einfach mal kontrolliert ins Wasser gleiten lassen, um zu sehen, was man dann macht, oder?
Also vor allem, um zu spüren, wie sich das anfühlt, damit ich wenn ich diese Erfahrung einmal gemacht habe, kann ich im Ernstfall die Situation schneller einschätzen und auch schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Das war das Ziel der ganzen Aktion. Mhm. Und wir haben vorher auch schon Radtouren übers Eis gemacht und immer diesen Gedanken im Kopf gehabt. Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man überraschenderweise ins Eis einbricht? Mhm. Und es ist zum Glück nie passiert, aber das hat mich dann dazu bewegt, eben dieses Experiment mal zu machen, um mental auf so eine Situation bei zukünftigen Touren dann auch drauf vorbereitet zu sein. Und das hat mir tatsächlich dann auch bei einer späteren Winterreise im gewissen Sinne geholfen. Da bin ich zwar nicht bis zum Hals ins Eis gebrochen, sondern nur bis zu den Knien in etwa. Und da muss man natürlich dann ruckzuck die richtigen Entscheidungen treffen. Und dieses Experiment oder die Erinnerung daran hat mir dann auch sehr geholfen, das Richtige schnell umzusetzen, dass ich keine Erfrierungen kriege.
Ja, sehr spannend. Wir sind schon beim Thema Eis. Bei dir ist ja irgendwann eine Vorliebe auch für Wintertouren entstanden. Du hast eben schon gesagt, die ersten größeren Reisen sind schon in Richtung Skandinavien. Dann passiert, später ist dann auch Russland, Sibirien als Destination dazugekommen. Wie ist denn diese Vorliebe entstanden?
Auch das hat sich so ergeben. Also ich habe nach den ersten Reisen nach Russland oder Zentralasien, also Mongolei war ich auch, dann mitbekommen, dass wenn man längere Touren dort machen will, ja irgendwann mit dem Winter konfrontiert wird. Mhm. Ich habe Reiseberichte von Leuten gelesen, die da ein Jahr unterwegs waren oder zumindest den Plan hatten, und das hat mich irgendwie inspiriert, sowas auch mal zu machen. Auch wenn ich es im Nachhinein gar nicht gemacht habe, hat es zumindest den Anlass gegeben, mich auch mit dem Thema Winter auseinanderzusetzen, und ich wollte wissen, wie schafft man es im Winter auch mit dem Fahrrad und draußen zelten klarzukommen. Und habe dann 2004 während meines Studiums dann auch das erste Mal eine richtige Winterradreise gemacht in die skandinavischen Fjells entlang der norwegisch-schwedischen Grenze und habe da auch dann meine ersten Erfahrungen gesammelt mit einfachster Ausrüstung, was auch irgendwie wirklich sowas wie ein Sprung ins kalte Wasser war. Aber die Faszination, die war trotzdem da. Also ich liebte es, da einfach unterwegs zu sein. Diese surreale Atmosphäre, dieses Knirschen und Knistern bei jedem Schritt, das Glitzern im Mondlicht oder im Schein der Kopflampe. Also das ist einfach so eine ganz andere Welt, die mich immer fasziniert hat und deswegen auch einen zusätzlichen Punkt ergeben hat, warum ich dann immer wieder im Winter hinausgezogen bin, weil ich dieses Erlebnis auch immer wieder haben wollte.
Beim Thema mit dem Fahrrad durch Russland fahren, denken vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer von Outside is Free auch an Jonas Deichmann, den wir auch schon zumindest bei uns in einem Webinar mal hatten, der ja bei seiner Weltumrundung auch etliche Monate mit dem Rad durch Russland gefahren ist. Aber wenn man euch mal vergleicht, habt ihr ja grundsätzlich komplett unterschiedliche Zugänge zum Thema Reisen. Jonas immer mit absolutem Hightech-Gear unterwegs, auf Tempo auch ausgewiesen, vielleicht nicht bei dieser Challenge, aber generell oft geht es darum, wirklich der Schnellste zu sein. Und dann, wenn man deine Abenteuer verfolgt oder auch rekapituliert, sieht man, dass du eigentlich mit fast jedem Abenteuer zeigst, dass man auch low budget unterwegs sein kann. Also man braucht gar nicht viel, um tatsächlich zu starten. Ich glaube zum Beispiel, eins deiner Räder, mit dem du am meisten gefahren bist, das ist eins, was du für 600 Mark damals noch in irgendeinem Nachbardorf in deiner Heimat gekauft hast, ne?
Genau, ja. Ja, mit dem bin ich dann, also als 13-Jähriger habe ich mir das zugelegt. Vorher hatte ich einen 24er gehabt, mit dem ich dann irgendwann, bin ich mit den Knien schon am Lenk angestoßen, da wurde es Zeit, ein größeres Rad sich zuzulegen. Das war dann dieses 26er, wo ich dann irgendwie auch einen Großteil, glaube ich, der Investition von meinen Eltern noch bekommen habe. Also das war ein halbes Geschenk, wenn man so will. Und dieses Rad, das hätte ich damals auch nicht geglaubt, war dann halt 23 Jahre dann auch mein Hauptrad. Sowohl im Alltag als auch auf Reisen. Ich bin dann halt damit über 110.000 Kilometer auch gefahren. Ich habe die Statistik ja auch beim Fahrrad angeführt und immer zusammengerechnet, was ich so im Jahr runtergekurbelt habe. Und bis es dann nach dem dritten Rahmenbruch dann irgendwann nicht mehr funktionstüchtig war, weil der dritte sich dann halt nicht mehr schweißen lassen, sind halt 23 Jahre und über 110.000 Kilometer damit. Ja, habe ich damit geschafft.
Du gibst deinen Namen ja auch, deinen Rädern ja auch Namen. Das war das Berserkerrad, glaube ich, ne? Das
genau, Berserker genannt.
Kamen dann noch andere dazu, Schopper und Hecklund und so weiter. Das waren oft Stahlräder, ne, die natürlich extrem robust sind. Trotzdem wundert es mich so ein bisschen, du hast ja auch nicht immer gute Erfahrungen mit deinen Rädern gemacht. Es gab auch mal eine Tour, leider vergessen wo, da musstest du jeden Tag irgendwelche Speichen erneuern. Warum hat das bei dir nicht dazu geführt, da einfach ein bisschen mehr Geld zu investieren?
Das war ja war ein spezieller Umstand. Das war während des Studiums Geografie. Da gab es im Hauptstudium ein Praktikum, wo man sich aussuchen konnte, eine spezielle Region. Und Mongolei hatte mich damals am meisten angesprochen. Und ich dachte, wenn ich dort in diesem Land schon mal bin, kann ich doch dort auch eine Radtour machen. Und habe mich entschieden, das Rad dort erst vor Ort zu kaufen und nicht schon mit hinzunehmen, weil ich auch, weil es auch sehr teuer gewesen wäre, in die Mongolei zu fliegen mit einem Fahrrad im Gepäck. Und dann habe ich auch vorher mich so ein bisschen kundig gemacht und wir sind dann auf einem Bazar gewesen mit Leuten, die mich da unterstützt haben und haben dort ein Fahrrad für 68 Euro umgerechnet gefunden, was meinen Ansprüchen genügen sollte. Aber was ich eben in dem Moment noch nicht wusste, ist, dass das Material eben dann doch sehr starke Schwächen hatte. Zumindest die Speichen, die waren halt doch irgendwie aus einem Material, was der Belastung meiner Tour nicht standgehalten hat. Also das Gepäck, was ich drauf hatte und dann diese schlechten Pisten über längere Zeit. Da gab es dann wirklich tagtäglich Speichenbrüche. Insgesamt 52, kann ich mich noch genau erinnern. Davon 50 nur am Hinterrad. Wenn man weiß, dass so ein Laufrad nur 36 Speichen hat, weiß man auch, dass die ich gewechselt habe, auch nochmal gebrochen sind. Also da hatte ich immer viel zu tun, aber ich bin vorwärts gekommen. Ich habe auch damit mein Ziel erreicht, wenn auch mit Ach und Krach und ein paar Tagen Überzug. Das zum Glück wurde mir da kein Problem draus gemacht, dass ich dann 3 Tage das Visum überzogen habe. Aber ja, ich habe halt beharrlich durchgehalten und wollte mein Ziel eben trotzdem erreichen, trotz der ganzen Probleme. Und letztlich war es auch das, was dann am Ende die Geschichte so ein bisschen mit ausgemacht hat, mit diesem einfachen, maroden Bike, trotzdem dort quer durchs Land zu reisen.
Ja, du hast dir teilweise auch mit abenteuerlichen Methoden dann selbst geholfen, um jeden Tag das Laufrad wieder in Form zu bringen, mit Draht, glaube ich, den du auf der Straße gefunden hast und so weiter. Ja, ich frage mich gerade so ein bisschen, ob das nicht deiner akribischen Vorbereitung so ein bisschen widerspricht, ne? Aber das sind ja eigentlich dann die Überraschungen, die man mit einer akribischen Vorbereitung ausschließen will, oder?
Im gewissen Sinne war ich darauf vorbereitet, dass ich das Werkzeug dabei hatte, um mir selbst helfen zu können. Also ich habe schon damit gerechnet, dass, also auch mein Hauptreiserad war ja auch nicht eins von der besten Sorte, also 600 D-Mark umgerechnet, 300 Euro. Mhm. Da gab es auch immer so Sachen, die man so nicht kennt, wenn man ein gutes Rad hat. Zum Beispiel Achsbrüche hatte ich doch häufiger. Ich wusste irgendwann, wie ich selber eine Achse wechseln kann, habe auch immer eine Reserveachse dabei gehabt und das entsprechende Werkzeug, um das selber machen zu können, ist auch auf einigen Reisen passiert. Und so habe ich halt auch für mich dazugelernt, auch für solche Sachen vorbereitet zu sein. Der Punkt, warum ich jetzt nicht ein hochwertiges Rad als Alternative gewählt habe, lag vor allem daran, dass ich das Geld dafür nicht hatte. Mhm. So in der Studienzeit habe ich halt, wenn andere halt arbeiten gegangen sind, um Geld zu verdienen, in den Semesterferien bin ich rausgefahren und habe quasi Geld ausgegeben. Und das, was ich in der Zwischenzeit verdient habe, war dann entsprechend wenig. Und dann stand ich halt immer vor den Semesterferien vor der Frage, was mache ich mit dem bisschen angesparten Geld? Kaufe ich mir davon neue Ausrüstung oder mache ich davon wieder eine Reise? Und ich habe mich immer für die Reise entschieden, weil ich wusste, ich bin doch vorher damit auch irgendwie klargekommen, also wird es auch wieder klappen. Und natürlich mit diesen ganzen Abstrichen und dem Bewusstsein, dass ich halt immer wieder improvisieren muss. Das gehörte dann tatsächlich dazu.
Das ist absolut verständlich. Aber ist Low Budget für dich nicht auch so ein bisschen so eine Lebensphilosophie oder eine Reisephilosophie geworden?
Tatsächlich ein bisschen, weil die Studienzeit halt, als ich wenig Geld hatte, hat mich doch schon sehr geprägt, dass ich dann mir sage, wenn es Möglichkeiten zur Neuerung gibt, dann gehe ich diesen Schritt auch jetzt nur noch mit einer gewissen Überwindung, dass ich also mir sage, wenn ich das nicht wirklich brauche, kaufe ich mir das auch nicht. Dann spare ich mir das Geld, investiere das lieber in irgendwas anderes. Auch manchmal mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit. Ich habe jetzt was vielleicht ein bisschen schwerer ist als das, was ich kriegen könnte, was mir die Tour auch erleichtern würde. Also Ausrüstungsgegenstände zum Beispiel, leichteres Zelt, leichterer Schlafsack, sowas in die Richtung. Sag ich mir, ich habe jetzt was, was funktioniert, womit ich gut klarkomme. Warum soll ich mir jetzt was Neues kaufen, nur damit ich irgendwie ein paar Gramm spare? Also da spare ich lieber das Geld und mache weiter, so wie ich das bisher gewohnt bin. Also ich hatte mich ja auch schon dran gewöhnt, damit irgendwie auch klarzukommen.
Du hast ja dann in vielen Bereichen auch Lösungen gefunden, die dann eben viel günstiger waren, aber die trotzdem super gut funktioniert haben. Ne? Ich denke zum Beispiel an diese Fellstücke, die du quasi an den Lenker gemacht hast, um dort deine Hände quasi dann während des Fahrens so ein bisschen zu schützen. Ne? Das ist ja auch Low-Budget entstanden, indem du, glaube ich, so ein Autofell oder so eine Autounterlage irgendwie zerschnitten.
Autositzbezüge waren das, ja.
Genau, genau. Und das hat ja super gut funktioniert. Ne? Da hätte es wahrscheinlich auch eine sündhaft teure Neoprenlösung für gegeben oder whatever.
Ja, es gibt dann die sogenannten Pogis, die konnte man auch damals irgendwie, glaube ich, auch nur in Amerika bestellen oder ja, auf jeden Fall dann auch für eine entsprechende Summe und die wollte ich mir damals natürlich auch sparen, zumal mich auch ein Kumpel, der auch im Winter schon Radtouren gemacht hat, inspiriert hat, die Dinger selber zu bauen, zusammenzunähen aus Fellen. Ich hatte da auch welche im Internet bestellt, die habe ich dann aber letztlich nur als Isomattenersatz benutzt, also so ein altes Rentierfell, 30 Euro habe ich irgendwo bei eBay ersteigert, ist dann bei den Winterreisen meine Isomatte gewesen. Hat wärmer gehalten als jedes andere Hightech-Ding, also da geht tatsächlich nichts drüber. Mhm. Oder dann gibt's auch sogenannte VBL-Socken, VBL, Vapor Barrier Liner, um den Schweiß zurückzuhalten für die Füße, also VBL-Socken dann, die hätte man sich auch für entsprechendes Geld dann im Internet bestellen können, aber dachte ich mir, normale Gefriertüten tun's auch und dann habe ich die halt genommen und bin damit auch im kältesten Winter unterwegs gewesen und habe gemerkt, das funktioniert genauso gut. Das sind jetzt halt Beispiele, wie man sich auch selber helfen kann, ohne groß zu investieren.
Wie viele Räder nutzt du im Moment als Reiseräder?
Eigentlich immer nur eins. Seitdem also der eine Berserker halt dann doch irgendwann nicht mehr zu reparieren war, weil der dritte Rahmenbruch dann nicht mehr zu schweißen war, habe ich mir ein anderes, neues, also eigentlich auch ein gebrauchtes Rad für umgerechnet 300 Euro, nee, es waren dann genau 300 Euro, gekauft und habe das dann jetzt als mein Hauptreiserad auserkoren und mache damit meine Touren. Aber weil ich auch immer schon so im Hinterkopf hatte, spezielle Touren im Winter zu machen, über Schneemobilpisten zum Teil, wo breitere Reifen auch von Vorteil wären, habe ich tatsächlich einmal im Leben investiert in ein Fatbike. Habe auch lange mit mir gehadert, aber als ich dann ein Angebot sah, was 500 Euro runtergesetzt war, habe ich dann doch zugeschlagen und bereue es auch nicht, weil ich damit auch jetzt schon drei wunderbare Touren gemacht habe, bei denen auch mal tatsächlich nichts zu reparieren war unterwegs.
Womit wir beim Thema Bike Rafting sind. Genau, du hast dir ein Fatbike gekauft, ein Surly ist es, glaube ich, ne?
Genau, Surly Puxley.
Genau, unsere Hörerinnen und Hörer sind durchaus bike-affin, insofern können die sicherlich da was mit anfangen. Jetzt denkt man natürlich bei Fatbike daran, dass es eher ein schweres Bike ist, natürlich ein sehr, sehr stabiles Rad. Man kann sich auch ganz gut vorstellen, da vielleicht im Schnee mit ganz gut klarzukommen. Aber Gewicht war da jetzt nicht das Wichtigste für dich bei der Wahl, ne?
Nee, Robustheit. Stahlrahmen sollte es sein. Es sollte Möglichkeiten geben, dort Gepäckträger anzuschrauben. Das war für mich in erster Linie wichtig. Und da bin ich beim Puxley dann natürlich an der richtigen Stelle gewesen. Mhm. Und ja, das ist halt sozusagen richtig für lange Radreisen mit viel Gepäck halt auch geeignet ist.
Wie ist die Idee zum Bike Rafting entstanden?
Ja, ich habe ja im Sommer schon einige Touren in Sibirien unternommen, bin dann aber irgendwann sozusagen an der letzten Piste angekommen. Im Osten Sibiriens gibt es dann nämlich nur noch eine Trasse, die endet dann irgendwann. Und links und rechts davon hat man aber noch tausende von Kilometern Wildnis. Und die fand ich irgendwie immer faszinierend. Also wenn man da eben einen Schritt weitergehen will, muss man die Straße verlassen. Und wie macht man das am besten? Bin ich auf das Thema Packrafting irgendwann gestoßen, habe gemerkt, man kann ja auch Flüsse mit in die Routenplanung einbeziehen. Das heißt, man fährt dann irgendwo einen Weg lang, meinetwegen eben dann auch eine Stichstraße, die irgendwo endet an einem Fluss oder in der Nähe eines Flusses, baut dann das Boot auf, das Packraft, und legt das Fahrrad dann eben auf den Bug drauf und paddelt dann halt so weit, bis wieder ein Weg auftaucht oder eben bis an sein Ziel. Und so hat man eben eine kombinierte Tour und kann auch mit dem Fahrrad, beziehungsweise in Kombination mit Fahrrad und Boot, dann Orte erreichen, die man mit dem Fahrrad alleine nicht erreichen würde. Und das hatte natürlich dann wieder den Reiz.
Weil die spannendsten Wege dort beginnen, wo alle Straßen enden, wie du mal so schön gesagt hast. Ne?
Ja.
Genau, jetzt muss man aber dazu sagen, das ganze Equipment, also das Boot und Bike und so weiter, das sind dann schon 80 Kilo ungefähr gewesen, ne?
Ja, das, ja, wenn man halt so tief in die Wildnis abtaucht, dann wird man natürlich auch längere Zeit keine Ortschaften queren, beziehungsweise auch keine Orte, wo man was nachkaufen kann an Proviant, so dass ich mich da auch für die gesamte Zeit, die ich gerechnet habe, unterwegs zu sein, dann auch den Proviant schon einsacken musste. Und das waren dann eben zum Beispiel bei einer Reise durch Tschukotka am nordöstlichsten Zipfel von Russland, gleich gegenüber von Alaska. Da habe ich zwar eine Schotterpiste noch gehabt, aber 1100 Kilometer von einer Ortschaft zur nächsten. Und weil ich auch dort ein Bike Rafting zwischendurch noch gemacht habe, was natürlich auch meistens ein bisschen länger dauert, als wenn man alles fährt, da war mir klar, dass ich ungefähr 5 Wochen rechnen muss und für diese Zeit auch Proviant mitnehmen muss. Und das waren über 20 Kilo, als ich die letzte Siedlung verlassen habe. Und dadurch kommt dann auch dieses hohe Gewicht zustande, dass ich mit über 80 Kilo Fahrrad plus Gepäck dann auch am Anfang unterwegs war.
Genau, womit du eine Reise ansprichst, die du 2018, glaube ich, gemacht hast. Du warst 8 Wochen insgesamt unterwegs, dann am Ende 1600 Kilometer Tschukotka.
Tschukotka, ja.
Gerade schon gesagt, also das ist eine autonome Grenzregion in der sibirischen Tundra, also im Nordosten Russlands. Und du hast geschrieben, ich glaube auch im Vorwort oder zumindest im Klappentext des Buchs, was im September bei Dedius Klasing erscheint über diese Reise, das sei ein Sehnsuchtsziel von dir gewesen. Warum?
Das war irgendwie so die letzte Ecke, die übrig geblieben ist, die so lange unerreichbar blieb. Ich habe da auch, wie bei vielen anderen Reisen, schon zum Teil 10 Jahre im Voraus angefangen, davon zu träumen, dahin zu reisen oder darüber nachgedacht. Und irgendwann wurde da ein handfester Traum draus, dass ich das unbedingt machen will. So eine Sehnsucht hat sich da eben entwickelt. Und ich habe natürlich über die Jahre dann auch immer wieder Infos gesammelt. Wenn ich irgendwo was entdeckt habe, Berichte von anderen Leuten, meistens Autoexpeditionen im Winter. Aber irgendwann habe ich auch mal entdeckt, dass es dort zwei Leute gab, die im Sommer dort unterwegs waren. Oho, das gibt auch Pisten im Sommer dort, das war mir gar nicht klar. Und so kommt dann immer eins zum anderen und dann, ja, irgendwann kristallisiert sich dann eine handfeste Planung heraus, wie man das selbst auch umsetzen kann. Das Schwierigste bei dieser Reise war allerdings das Permit. Man braucht dort nämlich eine Sondergenehmigung vom russischen Geheimdienst FSB, um überhaupt in diese Grenzregion zur USA, deswegen ist es dort nämlich so dramatisch mit diesen Genehmigungen, dass man da überhaupt hinkommt. Und als Ausländer und dann noch als Individualreisender war das sowas von extrem schwierig, dass ich 4 Jahre versucht habe, diese Genehmigung zu bekommen. Und erst als ich jemanden gefunden habe, der bereitwillig geholfen hat, hat es dann geklappt, offiziell diesen Weg einzuschlagen und dann diesen Traum in die Realität umzusetzen.
Bei deinen Recherchen hast du da gesehen, ob da schon andere mal mit Fahrrädern unterwegs waren?
Ja, es war sehr wenig. Mhm. Also im Winter hat es mal ein Japaner 2005 geschafft, dort hinten hinzufahren. Und 2006, glaube ich, waren ein Russe und ein Pole zusammen dort unterwegs. Der Russe, der hatte irgendwie auch Bekanntschaft oder Wurzeln dort in der Gegend. Wahrscheinlich hat er deswegen die Connections gehabt, da irgendwie diese Genehmigung schon damals zu bekommen. Und die waren im Sommer unterwegs und dieser Bericht hatte mir gezeigt, dass es eben auch diese Pisten dort gibt, die in keiner Karte verzeichnet waren. Bisher, bis heute nicht. Hab die dann auch auf Google Maps selber erstmal finden müssen und habe die dann auch selbst kartiert in meinen Karten, die ich auch vorbereitet habe. Also es gab kein Material, das die irgendwie zeigt. Und also es war viel Arbeit, die im Voraus war. Aber ich habe eben weitere Tourberichte nicht gefunden. Es waren nur diese 2 von Radfahrern.
Jetzt muss man wissen, viele Leute, die auf dem Fahrrad eben auf Weltreise unterwegs sind, die tauschen sich normalerweise aus in Facebook-Gruppen und so weiter und können sich da wirklich sehr hilfreiche Tipps dann auch geben. Das konntest du jetzt in dem Fall dann gar nicht nutzen, die Erfahrung von anderen, bis auf die wenigen Berichte, die du gelesen hast, ne?
Genau, also eigentlich war dieser eine Bericht von diesem russisch-polnischen Duo die Hauptinfo, die ich hatte, um mir eine gute Vorstellung zu machen, was mich dort erwartet. Später gab es auch 1-2 Motorradgruppen, die dort auch noch lang gefahren sind. Deren Berichte habe ich dann auch noch gefunden. Die haben auch noch zusätzliche Infos gegeben, um zu wissen, von wo nach wo kann ich überhaupt fahren, weil die Radfahrer sind damals nicht alles gefahren, nur teilweise. Und es war immer unklar, gibt's diese Piste auch schon bis zu dem Ort oder ist die noch versumpft und nur ein Winterweg? Das sind so Sachen, die konnte ich bis zum Schluss irgendwie nur schwer klären. Also kurz vor Reisebeginn war das dann erst klar, dass es möglich ist, die ganze Strecke, die ich letztendlich gefahren bin, auch zu fahren im Sommer.
Genau, du bist aufgebrochen im ostsibirischen Sommer, aber die Hauptreisezeit, da war es dann Winter, also zumindest kälter. Wie sah denn diese Reisestrecke aus? Wie war die befahrbar? Wie konntest du dich auch orientieren dann da?
Also es gibt ja dann im Prinzip nur diese eine Piste quer durch. Ich habe auch alles kartiert an Varianten und Abzweigungen, die ich auf den Satellitenbildern erkennen konnte. Und damit war ich schon eigentlich bestens vorbereitet, um mich gut orientieren zu können. Ich hatte ja auch alles in die Karten eingetragen. Also mit der Orientierung war es überhaupt nicht schwierig. Ich wusste immer genau, wo ich bin und was als nächstes kommt. Also gerade auch, als dann tiefe Flüsse kamen, wo ich dann teilweise schon das Boot einsetzen musste, um überhaupt rüberzukommen, um weiterfahren zu können. Da gab es irgendwie auch in einer Ebene acht tiefe Flüsse, wo ich jedes Mal das Boot auspacken musste. Also schon deswegen war es nötig, ein Boot überhaupt mitzunehmen. Erst später habe ich dann aber noch gewagt, einen Offroad-Abstecher in die Berge, um auch noch einen Fluss hinabzupaddeln, wo ich auch keine Informationen vorher hatte. Aber die Erfahrung aus vorangegangenen Wildnistouren hat mich zuversichtlich gestimmt, da auf diesem Fluss auch keine Probleme zu bekommen und auch mit dem Fahrrad auf dem Boot sicher an mein Ziel zu gelangen. Also das hat eigentlich alles soweit gut geklappt. Und alle Ideen, die ich so im Kopf hatte, auch Varianten, was man noch so machen könnte, wenn man jetzt nicht auf der Hauptroute bleibt, es war bestens vorbereitet, möchte ich behaupten.
Du bist teilweise aber auch über zugefrorene Passagen, also Meer und Flüsse gefahren, oder?
Bei dieser Reise nicht. Das war eine andere Reise, die ich im Winter ein Jahr zuvor gemacht habe, durch das nördliche Jakutien. Da bin ich dann auf gefrorenen Flüssen und Sümpfen bis hinauf an die Polarmeerküste gefahren und dann noch 200 Kilometer über den gefrorenen arktischen Ozean bis zu einer Polarhafenstadt, aus der ich wieder ausfliegen konnte. Das war natürlich auch ein super großes Abenteuer, habe ich auch mit dem Fatbike gemacht, diese Reise. Aber das Boot brauchte man da nicht, weil ja alles zugefroren war.
Okay. Ja, was waren denn die wichtigsten Herausforderungen eben auf dieser Reise? Also ich glaube zum Beispiel das Thema Bären, zumindest als es noch Spätsommer war, war ein Thema. Da musstest du mal ein bisschen aufpassen. Was waren sonst Herausforderungen?
Also Bären auf jeden Fall. Da habe ich auch viele Schauergeschichten im Voraus gehört, als ob die Bären in Chukotka irgendwie gefährlicher wären als in anderen Teilen Sibiriens oder Russlands. Und die erste Begegnung, als ich dann doch Bären gesehen habe, war dann so ein bisschen, da war mir mulmig schon, weil ich nicht genau wusste, wie wird das Ganze ablaufen. Aber letztlich haben sich die Bären dort auch so verhalten wie anderswo in Sibirien und sind, nachdem sie mich gesehen haben, dann weggegangen, also haben jetzt nicht irgendwie mich angegriffen oder sind irgendwie bedrohlich auf mich zugekommen. Das war natürlich für die erste Begegnung dann auch sehr erleichternd, dass man dann bei weiteren Bärenbegegnungen dann irgendwie auch mit einer gewissen Zuversicht dann immer richtig handeln kann. Also es ist natürlich so, wenn ein Bär auftaucht, dann muss man schon rechtzeitig auf sich aufmerksam machen, nicht, dass es dann irgendwie zu einer Situation kommt, wo er sich schon bedroht fühlt und dann vielleicht aus Verteidigungsambitionen dann angreift oder so, sondern dass man da eben schon vorher dem Bär zeigt, dass man da ist, vor allem bei Gegenwind. Da hat er nämlich die Witterung nicht immer gleich rechtzeitig aufgenommen. Da gab es dann eben, also eigentlich waren die Begegnungen nur dann, wenn es Gegenwind gab, weil ich glaube, sonst riechen die einen schon über Kilometer vorher und verschwinden schon, bevor man die überhaupt selber sehen kann. Aber ja, andere Herausforderungen sind natürlich im Sommer Mücken. Es gibt ja unglaublich viele Mücken dort. Da muss man natürlich dann auch Mückennetz mitnehmen, weil sonst wird man wahnsinnig, wenn man diese Stechattacken ertragen muss, die dann im Gesicht sind. Also wenn man lange Kleidung trägt, hat man ja sich größtenteils schon geschützt, aber das Gesicht muss man auch unbedingt schützen, weil sonst wird man verrückt. Und dafür war natürlich überlebensnotwendig auch das Mückennetz, beziehungsweise das Zelt in der Nacht. Ohne Zelt könnte man da nicht überleben, glaube ich.
Dann, du hast, teilweise gibt es ja auch, zumindest zu dem Buch, gibt es, glaube ich, so einen Videotrailer auch. Man sieht auch, dass du durchaus Berge befahren hast, Pässe. Wie bist du denn mit diesem Equipment so einen Pass hochgekommen?
Wenn es zu steil war, habe ich tatsächlich geschoben.
Okay.
Dann denke ich auch manchmal, so ist besser fürs Material, wenn man da jetzt nicht auch irgendwie noch die ganze Kraft in die Zahngrenze und Kette reinsetzt, sondern dann schiebe ich halt.
Ja, okay. Kälte ist ja auch immer eine Gefahr oder eine Herausforderung. Da bist du natürlich inzwischen ziemlich erfahren, ne?
Ja, dadurch, dass ich ja schon einige Wintertouren hinter mir hatte, hat mich das Thema Kälte bei dieser Radtour durch Chukotka jetzt nicht so sehr beschäftigt. Ich wusste, auch wenn es irgendwie mal einen Wintereinbruch geben sollte mit Schneefall und vielleicht auch nachts Minusgraden, dass ich da mit keine Probleme haben werde. Dann wird es halt ein bisschen ungemütlich, aber mit der Ausrüstung, die ich dabei hatte, wusste ich, dass ich damit gut klarkomme.
Sonst irgendeine Herausforderung, die du sonst von deinen anderen Reisen nicht kanntest?
Ja, also vielleicht bezogen auf diesen Rafting-Abschnitt, weil es ja auch, wie gesagt, ein vollkommen unbekannter Fluss war. Also das war eigentlich so die Hauptherausforderung, die ich auf dieser Reise dann hatte, dass ich mit dem Fatbike einfach offroad in die Berge gegangen bin. Mir war im Voraus nicht klar, dass, wie gut das funktioniert. Ich hatte irgendwie 80 bis 90 Kilometer wegloses Gelände zu überbrücken, um den Fluss zu erreichen, auf dem ich das Rafting machen wollte. Und ich hatte nur ein paar Bilder gesehen im Internet von diesem russisch-polnischen Duo, das damals nämlich auch eine Trekking-Tour, also nur mit Rucksäcken in die Berge gemacht hat, um den höchsten Berg Chukotkas zu besteigen. Mhm. Und auf diesen Bildern sah das Gelände so aus, als könne man da auch mit einem Fatbike fahren oder mindestens schieben, so dass man es schaffen könnte, da eben mit dem Bike halt seinen Fluss zu erreichen, ohne dass man da jetzt irgendwie das Fahrrad zurücklassen muss, wenn man die Berge kennenlernen will, dass man nur mit dem Rucksack geht. Und wollte das einfach probieren. Und es hat sich gezeigt, dass das gut funktioniert hat da in dieser Tundrenlandschaft, zumindest im Gebirge, wo nicht so viel Sumpf ist, dass man da 20, teilweise bis zu 30 Kilometer da auch vorwärts gekommen ist am Tag. Und das sind natürlich Wahnsinnsstrecken. Also wenn ich irgendwie ohne Fahrrad unterwegs gewesen wäre, hätte ich maximal 8 bis 10 Kilometer geschafft, weil ich das Gepäck auf 2 Rucksäcke aufteilen müsste, die ich dann im Wechsel getragen hätte. Und das Rafting selber war dann natürlich die nächste Herausforderung. Wie wird der Fluss sein? Man muss immer aufmerksam bleiben, weil man eben nicht diese Gefahren kennt, die sonst in irgendwelchen Berichten beschrieben sind. Stromschnellen, Wasserfälle, irgendwas, wo man dann eben rechtzeitig anlegen muss. Das heißt, man musste immer mit gespitzten Ohren unterwegs sein, um dass man da nicht in irgendwas reingerät, was dann sehr problematisch werden kann, vor allem wenn man allein unterwegs ist. Was ich übrigens dann auf der Etappe nicht war, weil ich zufällig eine alleinreisende russische Frau getroffen habe.
Genau, dazu gibt's Videos, auch spannend, wenn man auf einmal dann Gleichgesinnte trifft. Und ja, ihr habt dann ja auch die Einheimischen gemeinsam, glaube ich, kennengelernt und habt euch da sicherlich dann auch gegenseitig unterstützen können, wobei du ja auch selbst Russisch sprichst, ne? Also das ist noch nicht mal so das Problem bei dir, ne?
Also bisher immer noch nicht perfekt, weil ich in der Schule nie Russisch gelernt habe und auch in der Studienzeit keinen Russischkurs belegt habe. Ich habe Russisch quasi wirklich auf der Straße gelernt während der Reisen und habe dadurch auch nur mir das Vokabular angeeignet, was dann immer so wichtig war, was man brauchte, wenn man auf der Straße gefragt wurde. Das sind ja häufig immer dieselben Gespräche, die man da führt oder beim Einkaufen oder wenn man nach dem Weg fragt. Damit bin ich gut klargekommen. Aber wenn es dann irgendwie abdriftet in andere Themenbereiche, die ich vorher noch nicht hatte, da fehlt mir dann einfach das Vokabular und dann muss ich passen. Also mein Russisch klingt nur dann gut, wenn ich einfache Themen habe, wo ich auch was dazu sagen kann. Aber wenn es zum Beispiel ins Politische geht, da bin ich auch mal ganz froh drüber, dann kann ich sagen, ich verstehe nichts.
Das ist auch besser, gerade im Moment. Kommen wir gleich auch nochmal zu. Lass uns nochmal kurz über dein Fatbike sprechen oder überhaupt über dein Equipment. Dieses kleine Boot, was du dabei hattest, das ist ja ein relativ kurzes Boot. Ich weiß nicht, wie lang ist das? 1,5 Meter?
Nee, schon, hat eine Länge von 3 Metern, glaube ich.
Doch, 3 Meter,
zwei,
okay.
2,70 Meter, 90 Meter. Ich habe die Zahlen jetzt nicht so genau im Kopf.
Okay.
Aber was auch nicht wirklich groß ist, wenn man überlegt, dass man da ja sein ganzes Gepäck, das Fahrrad noch unterbringen muss und sich selbst auch.
Also ich habe Videos gesehen, da sah es ein bisschen kürzer aus, aber das Rad liegt dann vorne quasi, quer über bei dem Boot. Du sitzt dann hinten und hast daneben das Paddel in der Hand und navigierst dann.
Genau, dieses Konzept, wie ich mein Boot bepacke mit dem Fahrrad, das hatte ich auf meiner ersten Bike-Rafting-Wildnistour im südlichen Sibirien mal ausgetüftelt. 2014 war ich nämlich das erste Mal auf diese Weise unterwegs und habe dann eben mir gesagt, ich demontiere das Vorderrad, binde das mit Kabelbindern dann an den Rahmen, Lenker quer, Pedalen ab. Im Prinzip so, wie ich mein Fahrrad auch für den Flug immer vorbereite, habe ich es dann vorne auf den Bug des Bootes gelegt mit den Rädern nach vorne, die dann quasi sowas noch wie ein Aufprallschutz waren, wenn ich mal irgendwo gegenkommen sollte, dass sich da auch nichts verhakt. Und darunter im Innern des Bootes habe ich dann einen Rucksack reingelegt, mit der wasserdicht war, mit den wichtigsten Sachen und obendrauf noch so ein paar Fahrradtaschen, die ich dann nicht mehr reingekriegt habe, die ich dann auf dem Fahrrad befestigt habe. Und hinten hatte ich dann einen Schlafsack drin als Sitz und beziehungsweise noch eine zweite Rolle hinten auf dem Heck, so dass ich auch immer wechseln konnte, eine tiefe Position zum Sitzen, wenn es zum Beispiel mal ruppig wird mit Wildwasser, dass ich dann einen tiefen Schwerpunkt habe oder eben hinten drauf sitzen kann, dass ich auch den Überblick habe immer, was kommt da vorne eigentlich.
Und wie lange warst du dann an so einem Tag maximal dann auf dem Wasser unterwegs?
Eigentlich ähnlich wie bei den Radetappen, dass ich eigentlich immer so den Tag maximal ausgenutzt habe. Wobei ich natürlich beim Fahrradfahren ab und zu manchmal schon in die Dunkelheit gefahren bin. Das habe ich beim Paddeln dann nicht gemacht. Wobei bei dieser Chukotka-Reise, da wurde es noch nicht dunkel. Das war ja alles im Hochsommer. Da bin ich die ganze Zeit, also da war es wirklich immer hell, auch mitternachts so hell, dass man quasi durchmachen könnte. Aber ich habe halt diese klassischen Zeiten dann auch beim Paddeln eingehalten. Und Strecke macht man natürlich auf dem Wasser nicht so viel wie mit dem Fahrrad, wobei das hängt natürlich auch immer ab, was für ein Gelände man hat. Also teilweise, wenn die Strömung gut war und keine Wildwasserstellen, wo man dann irgendwie gucken oder umtragen musste, dann konnte man auf dem Fluss auch über 50 Kilometer zurücklegen.
Oh wow, das ist echt viel. Hattest du irgendwelche gravierenden Pannen bei dieser Reise? Materialermüdung, whatever?
Gar nichts. Okay. Wobei ich das tatsächlich dem Fatbike anrechnen muss, meiner Neuinvestition, die halt so solide ist, dass es da eben nicht diese üblichen Probleme gab, die ich sonst immer auf meinen Radreisen hatte.
Okay. Du bist ja auch dafür bekannt, dass du deine Naturerlebnisse akribisch dokumentierst. Thema Polarlichter gibt es auch lange Texte zu. Was waren da die besonderen Erlebnisse auf dieser Reise?
Polarlichter leider nicht. Weil es eben, wie gesagt, auch zu hell war. Erst am allerletzten Tag, als ich noch einen Umstieg beim Rückflug in der Hauptstadt Anadyr hatte, also Tschuktschen Hauptstadt Anadyr, da war ich dann Ende August so weit im Süden, also südlich des Polarkreises, dass ich tatsächlich mal eine dunkle Mitternacht erwischt habe und ein Polarlicht sehen konnte. Was eben natürlich dann bei Winterreisen oder bei Reisen zu anderen Jahreszeiten besser geklappt hat. Also ich war zum Beispiel auch nochmal 2021, vor zwei Jahren nochmal im nordöstlichen Sibirien unterwegs, auch mit Bike und Boot, und aber dann mehr zum Herbst hin. Ich bin dann bis Ende September unterwegs gewesen, war auch noch südlich des Polarkreises, und da gab es dann auch etliche Male Polarlichter zu sehen. Und das ist natürlich immer faszinierend, wenn man irgendwo mitten in der Wildnis ist und dann diese Lichtspiele da am Himmel noch dazukommen.
Irgendwelche Begegnungen mit Menschen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich glaube, Begegnungen sind immer so das, was eigentlich was die Reise am Ende so ausmacht. Man nimmt sich zwar immer so vor, Naturräume, und plant natürlich dann auch genau das, aber Begegnungen sind natürlich, ist ein Aspekt, den man nicht planen kann. Und das ist auch so der Punkt Überraschung, den ich halt auch mag, dass man von bestimmten Begegnungen auch überrascht wird. Und die geben dann dem ganzen Tourverlauf immer noch so das gewisse Etwas. Und das ist eigentlich auch das, was mir am meisten gefällt. Vor allem in diesen abgelegenen Gegenden, wo man meint, dass es keine Menschen mehr gibt. Es gibt ja doch immer irgendwo welche. Und wenn man sich dort trifft, dann sind diese Begegnungen immer umso intensiver. Man wird dann zum Teil auch eingeladen und bleibt dann dort länger. Und es wird die Flasche Wodka ausgepackt. Also man ist immer sehr intensiv dabei. Und deshalb schätze ich diese Begegnungen dort auch immer sehr.
Ich glaube, in einem Interview hast du mal gesagt, dass du grundsätzlich, glaube ich, lieber alleine unterwegs bist, auch weil du deine Reiseplanungen dann vielleicht nicht von anderen abhängig machen möchtest. Aber dann auf Reisen, wenn du eben unterwegs bist, freust du dich dann natürlich auch über Begegnungen mit Menschen, oder?
Ja, ich muss so sagen, also unterm Strich gefällt es mir eben immer am besten, wenn da so ein gewisses ausgewogenes Verhältnis zwischen Begegnung und Alleinsein ist. Das heißt, wenn ich mal so ein paar intensive Tage hatte, wo man dann rund um die Uhr irgendwie auch gefordert ist, zumindest auch sprachlich, dass man ja immer miteinander kommuniziert, das strengt natürlich dann auch an, aber ist irgendwie auch schön. Aber irgendwann ist so ein bisschen die Luft raus, dass ich mich dann wieder sehne, so ein paar Tage für mich zu sein. Und das ist dann auch gut so. Das genieße ich dann auch wieder umso mehr, dann wieder allein unterwegs zu sein, und bin dann auch irgendwann wieder frei und offen, mich voll und ganz auf die nächste Begegnung einzulassen. Und dieses Gegenspiel, also dieses ausgewogene Verhältnis zwischen Alleinsein und Begegnung, das ist eigentlich das, was ich da oben auch immer wieder finde, auch wenn ich zwischendurch mal tatsächlich auch mal drei Wochen niemanden getroffen habe. Damit komme ich gut klar, auch mal wirklich so lange Zeit keine Menschen zu sehen. Aber wenn es dann wieder welche sind, wie gesagt, diese Begegnungen umso intensiver.
Gerade gesagt, manchmal auch zwei, drei Wochen ganz alleine unterwegs, ohne dass du jemanden triffst. Das wäre für manche Menschen ja durchaus eine quälende Vorstellung, ne? So lange mit sich alleine unterwegs zu sein. Hast du dich oder wie hast du dich durch diese Erfahrung verändert?
Also ich möchte behaupten, ja, auf jeden Fall. Wobei man jetzt das nicht an irgendeinem Ereignis oder an einer bestimmten Reise festmachen kann, weil es ist, glaube ich, die Summe der Erfahrung. Und so ein Schlüsselerlebnis war vielleicht die erste Reise alleine, die ich gemacht habe in meinem ersten Studienjahr 2001, als ich in den Semesterferien drei Monate lang war, die ich dann auch voll ausgenutzt habe und um die Ostsee getourt bin. Skandinavien hoch bis an den Polarkreis, dann rüber an die finnisch-russische Grenze und dann übers Baltikum und Polen zurück. Da war ich 7 Wochen von den 12 Wochen, die ich unterwegs war, alleine. Die letzten 5 Wochen durchs Baltikum kam dann ein Freund dazu. Wir sind dann zu zweit gefahren. Aber diese 7 Wochen alleine waren für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil ich am Anfang nicht so richtig klargekommen bin mit der Einsamkeit, also mit dem Alleinsein. Und es hat 3 Wochen gedauert, bis dann irgendwann so ein Schalter am Kopf umging und ich nicht mehr verglichen habe mit früheren Touren, wo man abends am Feuer sitzen konnte, mit Freunden noch die Erlebnisse teilen konnte, oder die Gedanken schwirrten dann auch immer noch so bei dem, was ist zu Hause, was verpasst man vielleicht oder was kommt als nächstes, wenn man wieder zurück ist von einer Reise. Das war dann nach 3 Wochen irgendwann weg. Und dann fühlte es sich an, als ob ich im Hier und Jetzt angekommen war und mich nur noch auf das konzentriert habe, was mich gerade umgibt. Also ich war im Moment sozusagen. Und diesen Zustand habe ich dann auf den folgenden Reisen immer schneller wieder gefunden. Mhm. Schon manchmal auch nach einer Woche, dass ich da richtig drin aufgegangen bin und das auch richtig genießen konnte, alleine unterwegs zu sein, weil man dann auch viel aufmerksamer ist für die kleinen Dinge und auch bei Begegnungen dann auch sich viel mehr darauf einlassen kann.
Also eine große Übung in Achtsamkeit, die man auf den Reisen dann erlebt.
Ja.
Du hast eben schon gesagt, bei manchen Gesprächen mit den Einheimischen, denen du begegnest in Russland gerade, da kann man auch froh sein, dass man vielleicht nicht alles versteht oder sich nicht über alle Themen austauschen muss. Wir sind beim Ukraine-Krieg. Gerade für jemanden wie dich, der in den letzten Jahren so oft in Russland unterwegs war, ist das wahrscheinlich eine ganz furchtbare Zeit, oder?
Ja, also dieser Moment, als der Krieg losging, da war übrigens auch ein Filmprojekt geplant mit einem Sender, Fernsehsender mit dem MDR, Mitteldeutschen Rundfunk. Wir haben ein Jahr lang geplant, in Jakutien, also dort im nordöstlichen Sibirien, eine begleitete Tour zu machen. Also eine Winterreise, wie ich sie im ersten Buch beschrieben habe, auf gefrorenen Flüssen. Und das Filmteam sollte dabei sein und der Moderator wollte sogar mitfahren. Also wir haben da akribisch alles im Detail geplant und der Start dieser Reise, dieses Filmprojekt sollte genau Ende Februar, Anfang März 2022 sein. Mhm. Und wir haben am Anfang noch gedacht, dass Corona uns einen Strich durch die Rechnung macht. Und am Ende war es etwas, womit wir gar nicht gerechnet haben und haben natürlich das Ganze abblasen müssen. Das war ein ganz, ganz herber Schlag für mich natürlich im Vergleich zu dem, was die Menschen dort erleben müssen, die jetzt von dem Krieg betroffen sind. Ist das natürlich ein Luxusproblem. Aber so, wenn man persönlich ein Jahr lang für eine Sache sich intensiv darauf vorbereitet hat, auch zum Teil Jobangebote abgelehnt hat, damit eben dieses Zeitfenster frei bleibt, da ist das natürlich schon recht bitter gewesen. Also da bin ich tatsächlich in so ein Loch gefallen und die große Frage war auch, wie wird das in Zukunft werden? Werde ich in diesem Land noch problemlos reisen können? Bisher scheint es immer noch problemlos zu sein. Von russischer Seite werden da keine Steine in den Weg gelegt. Man ist also in gewisser Weise noch willkommen.
Aber willst du von dir aus Russland bereisen im Moment?
Also tatsächlich hatte ich letztes Jahr, obwohl dieser Vorfall war, dann noch die Ambition, mal hinter die Kulissen zu schauen. Ich habe ja eine ganz enge Verbindung zu dem Land und zu den Leuten und ich bin auch der Überzeugung, dass es nach wie vor dort immer noch dieselben gastfreundlichen Menschen gibt, die ich auf meinen früheren Reisen dort getroffen habe, Landschaften ja sowieso. Das wäre wirklich schade, da irgendwie jetzt irgendwie einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, ich fahre da jetzt nicht mehr hin. Ich will auch mal herausfinden, wie ist die Stimmung dort jetzt, wie entwickelt sich das Ganze weiter. Und das geht natürlich nur, wenn man auch vor Ort ist. Also ich bin nicht abgeneigt, weiterhin dort Reisen zu unternehmen.
Womit deine Reise aber auch zu einer politischen Reise dann würde, ne? Oder deine Reisen?
Eigentlich nicht. Also ich will das Politische eigentlich immer ausklammern. Natürlich jetzt, wie hier in dem Gespräch, wird natürlich das Politische dann irgendwie doch immer ein Thema sein oder werden. Aber schon allein deswegen könnte man ja auch sagen, ja, jetzt muss ich da hinfahren und mir ein eigenes Bild machen, weil ich werde ja sowieso immer gefragt und muss irgendwie eine Meinung dazu abgeben und ich will nicht immer wiedergeben, was andere mir gesagt haben, sondern wirklich ein eigenes Bild dann mir auch machen. Also schon allein deswegen würde ich gerne dort auch hinfahren wollen und wieder eine Reise machen wollen, um zu sehen, was ist jetzt anders, wie läuft das jetzt dort.
Du sprichst ja grundsätzlich ungern über ungelegte Eier, also über Reisen, die du planst im Vorfeld. Aber kannst du schon irgendwas andeuten, was du konkret planst?
Ja, hast du gut erkannt. In dem Sinne lasse ich das ungelegte Ei auch im Nest noch und wir warten mal. Wenn ich wiederkomme, erzähle ich, was ich gemacht habe.
Okay, aber generell einen Reisetraum, den du dir irgendwann mal erfüllen möchtest, ohne dass das im Moment im konkreten Stadium ist.
Ja, also wie gesagt, Sibirien ist immer noch irgendwie für mich im Fokus. Da gibt's halt viele Regionen, die ich noch gerne bereisen möchte, aber auch andere Ecken, zum Beispiel Grönland hatte ich schon lange mal im Sinn und war auch irgendwie sogar mal schon ein sehr konkretes Ziel gewesen, wo ich hin wollte. Aber als ich dann mein erstes Buch geschrieben habe, hatte mich irgendwie Sibirien wieder angefixt und mein Fokus lenkte sich dann wieder nach Osten. Aber unabhängig davon ist zum Beispiel auch noch Zentralasien, wo ich einige Male schon unterwegs war, auch Reiseziel, was ich immer noch im Blick habe, wo ich gerne mal wieder unterwegs sein möchte, also Kirgisistan, Tadschikistan, Usbekistan, beziehungsweise auch Mongolei, da war ich nur einmal während des Studiums 2006, das hatte mich auch damals so fasziniert, das Land, dass ich da auch unbedingt nochmal hin möchte.
Richard, wir werden deine weiteren Abenteuer verfolgen. Alles Gute, danke für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch, es war mir eine Freude.